So, also ich lese aus dem Buch Nehemia, Kapitel 1, die Verse 4 bis 11, das Bußgebet Nehemias, mit dem alles begonnen hat. Das ganze Werk, das ganze großartige Werk, was Nehemia tun wird, beginnt mit Gebet. Ach Herr, Gott des Himmels, du großer, du furchtbarer Gott, der da hält den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst, das ich jetzt vor dir bete, Tag und Nacht, für die Israeliten, deine Knechte, und bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Und ich und meines Vaters Haus, wir haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan, dass wir nicht gehalten haben die Gebote, Befehle und Rechte, die du geboten hast, deinem Knecht Mose. Gedenke aber doch des Wortes, das du deinem Knecht Mose sagtest und sprachst: Wenn ihr mir die Treue brecht, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr euch aber zu mir bekehrt und meine Gebote haltet und sie tut, so will ich, auch wenn ihr versprengt wäret bis an das Ende des Himmels, euch doch von dort sammeln und will euch bringen an den Ort, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohne. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und mächtige Hand. Ach Herr, lass deine Ohren aufmerken auf das Gebet deines Knechtes und aller deiner Knechte, die von Herzen deinen Namen fürchten. Und lass es deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Gnade vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Gemeint ist der König Artaxerxes, der Perserkönig, wo Nehemia als Mundschenk diente. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Nehemia wollte endlich mal was tun. Er wollte sich nicht mehr zufrieden geben mit dem jammervollen Zustand des Volkes Gottes. Sie waren jetzt wieder in Freiheit, seit etlichen Jahren schon. Aber sie vermochten nicht das zu sein, was sie als Volk Gottes durch seine Verheißung eigentlich sein sollten. Was war denn Israels Berufung? Wozu waren sie erwählt worden von Gott? Wir lesen das im zweiten Buch Mose, Kapitel 19. Da ist der Bundesschluss am Berg Sinai. Das Volk war aus Ägypten geführt durch Gott und am Berg Sinai schließt Gott einen Bund und er spricht: Werdet ihr meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, sollt ihr mein Eigentum sein vor allen anderen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Also Gott sagt hier, mir gehört alles, die ganze Welt, alle Völker, ich kann tun, was ich will. Ich erwähle mir euch, dieses Volk. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein und ein heiliges Volk. Und was ist Ziel und Zweck dieser Berufung? Wir lesen in 5. Mose 4, Vers 6 und 7, dass Gott spricht: Wenn die Völker all dies hören, von der Geschichte dieses Volkes und seinem Leben, müssen sie sagen: Ei, was für weise Leute, was für ein herrliches Volk, das so gerechte Gesetze und Ordnungen hat. Wo ist so ein herrliches Volk, dem der Herr so nahe ist? Das heißt doch, die Völker sollten an Israel, an seinen Gesetzen und Ordnungen, an den Festen und Gottesdiensten, den lebendigen, den wahren Gott erkennen. Die Völker, die versunken waren im Nebel von Götzendienst und nichtigen Gottesvorstellungen. Sagt Gott, ich habe euch erwählt, dass ich mit euch eine Geschichte schreibe und dass ihr ein Zeugnis seid. Das heißt, die Erwählung Israels hatte gar nicht den Zweck, die anderen Völker auszuschließen, sondern es hatte den Zweck, die anderen Völker aufmerksam zu machen und durch dieses Beispiel zu sich zu ziehen. Das wollte Gott. Er wollte sie alle zu sich ziehen. Aber was war dann geschehen? Wir lesen das in den Königebüchern, wie durch Ungehorsam, durch Treuebruch Israel alles verloren hat. Wie Gott auch gesagt hatte, nicht? Wenn ihr meinen Bund brecht, dann werdet ihr es merken. Ich werde euch zerstreuen in aller Herren Länder. Zuerst gingen die Stämme im Nordreich unter durch die Assyrer, später dann auch der Stamm Juda im Süden. Da war das Königreich weg, die Stadt Jerusalem zerstört, das Heiligtum verloren, alle ins Exil verschleppt. Konsequenz für ihren fortgesetzten Ungehorsam und ihre ganzen Gräuel. Kein Zeugnis mehr für Gott. Und dann, 70 Jahre später, Wunder der Gnade Gottes, auf einmal ist ein neuer König da, Persien, der König Kyros erlässt ein Edikt, da leuchtet Gottes Gnade wieder auf über diesem Volk, nicht? Er gibt sie nicht auf. Sie dürfen heimkehren. Gott schenkt einen Neuanfang, aber sind sie jetzt, was sie eigentlich sein sollten? Wozu sie berufen sind? Nein, sind sie nicht. Einige Gruppen sind zurückgekehrt in die alte Heimat. Man macht klägliche Neuanfänge in Jerusalem. Und Nehemia hört am Königshof in Persien die traurige Botschaft. Die Heimkehrer aus der Gefangenschaft sind im Land Juda in großem Unglück und in Schmach. Jerusalem liegt noch in Trümmern. Schmach. Jerusalem ist kein Ausstrahlungsort für Gottes Gnade, für die Nachbarländer. Schon wieder hatte man sich verstrickt in Halbherzigkeit, in Lauheit. Man war nicht richtig bei der Sache. Der Bau des Tempels ging nur schleppend voran. Schon war wieder Ungehorsam gegen Gottes Gebote im Volk eingezogen. Soziale Ungerechtigkeit, Vermischung mit den Völkern. Das hat Konsequenzen. Das hat Konsequenzen. Gottes Volk ist schwach. Die Feinde, lesen wir im Buch Esra, waren sofort auf dem Plan. Sobald sich nur etwas zum Guten regte im Land Israel, da störten sie wirkungsvoll jedes gute Werk. Gottes Leute, machtlos, preisgegeben und ohne Strahlkraft. Und das hat Nehemia nicht kalt gelassen. Er gibt sich nicht zufrieden. Er weiß, es muss anders sein im Volk Gottes. Und wir können das direkt übertragen auf die Gemeinde Jesu. Auf uns. Wir können das direkt übertragen. Ich habe nicht ohne Grund den Begriff Ausstrahlungsort hier eingebracht. Sollte Jerusalem sein, nicht ein Ausstrahlungsort. Wozu sind wir denn von Gott auserwählt? Wir als Gemeinde. Denn das sind wir ja, auserwählt. Wie Gott spricht im Petrusbrief, 1. Petrusbrief, schreibt er an die Gemeinde: Ihr Gläubigen, zu Christus gehörenden, seid das auserwählte Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk seines Eigentums, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Gottes Wohltaten verkündigen in der Welt. Er hat euch berufen von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ja, auch mit uns hat Gott einen Bund geschlossen. Und zwar den Bund, der mit dem Blut Jesu besiegelt ist. Ein Bund der Gnade, der Vergebung. Und wir sind berufen, die Herrlichkeit dieses Bundes zu preisen, die Menschen einzuladen, es zu bezeugen, es bekannt zu machen, überall aus dem Segen und dem Reichtum der Gnade Gottes zu leben. Menschen sollen sehen, was es bedeutet, einen lebendigen Gott zu haben. Einen mächtigen, einen heiligen Gott. Einen Gott, der nicht einfach zu unseren Sünden sagt, schwamm drüber, sondern einen Gott, der einen neuen Bund macht, weil er sieht, sie können es nicht. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und da sagt er nicht schwamm drüber, sondern er gibt das Beste und das Liebste und Teuerste, was er hat. Er gibt Jesus und er sagt Blut drüber. das Blut Jesu über deine Sünden. Und du sollst trotzdem ein Kind Gottes sein. Und sollst trotzdem im Segen leben. Und Gott spricht, ich will deiner Sünde nimmermehr gedenken. Ist das herrlich? Und sieht man es uns an? Der Gemeinde, der Kirche? Paulus schreibt Folgendes in Römer 8. Gott hat seinen Sohn nicht verschont. Er hat ihn für uns alle dahingegeben. Warum sollte Gott uns mit ihm, also mit Jesus, nicht alles schenken? Ist das reich? Alles ist dir geschenkt um Christi willen? Wie er in Kolosser 2, Vers 9 sagt Paulus, in Christus wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig und ihr habt Anteil daran. In Jesus Christus. Wir sind berufen, aus dieser Fülle zu leben, in der Verbindung mit ihm, mit dem Weinstock, gute, reiche Frucht zu bringen, die Gott ehrt. Paulus schreibt davon im Galaterbrief, die Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Freude, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Wenn dies in der Gemeinde Jesu reichlich vorhanden wäre, würde die Welt darauf blicken und sagen, was für eine herrliche Gemeinde der Kinder Gottes, oder? Wie im Neuen Testament über die Urgemeinde bezeugt wird, dass die Leute sagten, wie haben sie einander so lieb? Und würde ein Zeugnis sein für unseren Herrn, aber es sieht oft ganz anders aus. Am Ausstrahlungsort vielleicht. Vielleicht kann man sich auch hier noch freuen, aber Nehemia freut sich nicht darüber, dass es ihm immerhin gut ging in seiner königlichen Stellung am Hof, sondern er sieht den Jammer des ganzen Volkes. Und wenn wir in unsere Kirche blicken, in die Städte und Dörfer, dann ist da viel Jammer. Viel Jammer. Und wo immer sich jemand aufmacht und nur einen kleinen Aufbruch wagt für die Gemeinde Gottes, sind schnell Feinde auf dem Plan, die das Werk stören, bevor es richtig angefangen hat. Und diese Feinde heißen Entmutigung zum Beispiel, nicht? Entmutigung. Es bringt ja eh nichts. Wir sind so wenige. Oder Zweifel, dass jemand sagt, warum soll ausgerechnet ich jetzt berufen sein? Und auch die Selbstanklage, ich stecke ja selber in so vielen Problemen. Man hängt fest. Aber Gott hatte dir nicht den Segen verheißen, weil du Probleme löst, sondern weil Christus für dich gestorben und auferstanden ist. Das ist ein Unterschied. Dir gehört der ganze Segen Gottes nicht wegen deiner Qualitäten. Nehemia beginnt einfach, weil er innerlich getroffen ist, aber er beginnt an der richtigen Stelle. Denn er weiß, dass die Kraft für einen Neubeginn niemals in uns selber liegt. Offensichtlich kannte Nehemia im Alten Testament schon die geistliche Wahrheit, die Jesus ausgesprochen hat. Ich bin der Weinstock, ihr seid nur Reben. Und wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und deswegen ging er in ein Gebet. Und Nehemia wusste bestimmt nicht, dass dieses Gebet 4 Monate dauern wird. Muss man mal nachlesen, im jüdischen Kalender kann man gucken, wie die Monate heißen, denn es beginnt im Monat Kislev, dass Nehemia betet. Und im Monat Nisan geht sein Werk los, Kapitel 2. Es sind 4 Monate, Fasten und Beten. Ich möchte ja noch ein paar Dinge euch zeigen in dem Gebet Nehemias. Er betet so, ach, Herr, Gott des Himmels, du großer und furchtbarer Gott. Wisst ihr, wenn wir Gott sagen, dann haben wir es nicht mit einem netten Gedanken zu tun, sondern wenn wir Gott sagen, dann reden wir von der unfassbaren, über unseren Verstand weit hinausreichenden Wirklichkeit des Schöpfers. Ihm gehört alles. Gott des Himmels, sagt er. Gott gehört der Himmel ebenso wie die Tiefen der Meere. Und er ist ein schrecklicher Gott, den man fürchten muss. Und das erkennt Nehemia an. Denn es war ja in der Tat furchtbar, was Gott dem Volk Israel angetan hatte. Wovon Jeremia in den Klageliedern schreibt, können wir lesen, Kapitel 2, Klagelieder, nur mal ein paar Auszüge. Da schreibt Jeremia, er, also Gott, spannte seinen Bogen wie ein Feind und machte alles nieder, was lieblich anzusehen war. Er goss seinen Grimm aus wie Feuer. Er hat Israel vertilgt, alle seine Paläste vernichtet, seine Festungen zerstört und hat Juda viel Seufzen und Wehklagen bereitet. Meine Augen sind ausgeweint. Mein Inneres kocht, mein Herz schmilzt in mir, weil Kind und Säugling verschmachten auf den Straßen der Stadt. Auf den Straßen liegen am Boden hingestreckt Knaben und Greise, Jungfrauen und junge Männer durchs Schwert gefallen. Du hast sie schonungslos niedergemacht. Wenn Menschen so etwas Furchtbares erleben, dann rufen sie oft, warum? Wie kann Gott das zulassen? Aber Nehemia wusste genau warum. Er betet zu einem Gott, der Bund und Treue hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Aber genau das war nicht der Fall gewesen. Israel hatte den Bund gebrochen. Israel hatte andere Götter gesucht, immer und immer wieder. Und da wurde dann deutlich, dass Gott eben auch furchtbar ist, und zwar zu Recht. Unwandelbar ist seine Gerechtigkeit und er tut, was er sagt. Und seine Warnungen sind keine hohlen Worte. Und deswegen muss hier gar nicht Gott angeklagt werden, sondern das Volk. Und diese geistliche Wahrheit erkennt Nehemia. Ich bekenne die Sünden der Israeliten, die wir an dir getan haben. Ich und meine Familie haben auch gesündigt. Wir haben übel an dir getan. Also Nehemia weiß ganz genau, dass es ist, wie es ist, weil wir sind, wie wir sind. Wir können nicht genau sagen, woran Nehemia eigentlich dachte, als er sich und seine Familie mit in die Reihe derer stellte, die übel an Gott getan hatten. Aber dass er es tut, zeigt doch, dass Gottes Geist ihn erweckt hatte. Denn unser Herz ist von Natur aus blind für geistliche Wahrheiten. Das will ich erläutern. Seht, vielleicht war Nehemia ein guter Jude. Vielleicht war er persönlich nicht in die vielen Sünden verstrickt, die Gott nennt, die er anklagt, für die er das Volk gerichtet hatte. Ausbeutung, Ungerechtigkeit, Ehebruch, Diebstahl, Götzendienst. Vielleicht hatte Nehemia mit all dem nichts zu tun. Aber trotzdem zeigt er nicht mit dem Finger auf die anderen, sondern er redet von sich. Also war ihm da ein Licht aufgegangen, vielleicht? Und wenn wir es genau betrachten, dann stellen wir doch fest, Nehemia hatte viele Jahre lang sorglos in der Welt gelebt. In guter Stellung beim König. Und er hatte sich um die Dinge des Reiches Gottes nicht geschert. Gottes Verheißungen für sein Volk, also das Land Israel, was so einen zentralen Platz einnimmt, nicht im Wort Gottes und in seinen Verheißungen, in der Geschichte mit seinem Volk, spielte für Nehemia keine Rolle. Der Gottesdienst im Tempel in Jerusalem, all das hatte ihn bisher kaum interessiert, denn er war ja gar nicht mit nach Israel gegangen, als die Juden wieder nach Hause gehen durften, in das Land, wohin sie gehörten, nach Gottes Plan. Er war einfach in Persien geblieben, am Königshof, und hatte sich dort wohlgefühlt. Traf auf ihn vielleicht zu, was uns der Apostel Johannes in seinem ersten Brief schreibt, Kapitel 2, Vers 15, habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augen Lust und hoffärtiges Leben, also das heißt von übersteigertem Stolz geprägtes Leben, das ist nicht vom Vater. Und das war aber das Leben Nehemias gewesen. Er lebte mitten in der Pracht am persischen Königshof. Ne? Lust der Augen, Macht, Einfluss. Er hat eine bedeutende Stellung, er hat gar keinen Anlass zu sagen, ich gehe nach Israel, wo alles so kläglich ist. Und jetzt auf einmal, durch Gottes Geist erweckt, erkennt Nehemia, dass das eine kapitale Schuld vor Gott ist. Man muss nicht immer moralisch abgründig sein, um festzustellen, wie weit man weg ist von dem, was Gott eigentlich möchte. Denn im Gesetz Gottes heißt es, du sollst Gott über alles lieben. Und das hatte er natürlich nicht getan. Er hatte bisher nicht geweint über den schlimmen Zustand des Volkes Gottes, der Stadt Jerusalem. Er hatte nichts unternommen. Und deswegen ist die Frage aus dem Buch Nehemia an uns als Gemeinde, wo stehen wir? Wo stehe ich? Wo stehst du? Wurzelt auch bei uns die Gleichgültigkeit über den Zustand unserer Kirche und Gemeinden darin, dass wir sehr gut und gerne in der Welt leben, mit all dem, was sie uns bietet? Da ist kein Weinen darüber, dass an den meisten Orten keine Gottesdienste mehr sind, keine Kinder und Jugendlichen mehr unterrichtet werden in den Worten Gottes. Es ist alles weggespült. Die Kinder, Jugendlichen, sie wissen nichts mehr. Auch in den Elternhäusern, die bei der Taufe hoch und heilig versprechen, die Kinder im christlichen Glauben zu erziehen, ist nichts. Sie werden eingeschult und kennen kaum eine biblische Geschichte. Nichts. Sie kommen zum Konfirmandenunterricht, da ist nichts. Der Pastor soll es dann richten. Aber bitte nicht so ernsthaft die Kinder unterweisen, damit nicht die Eltern auf den Gedanken kommen, dass sie ein ungeistliches, unchristliches Leben führen. Das möchte man ja nicht. Deswegen muss alles zurechtgebogen werden. Es liegt alles am Boden im Volk Gottes, in der Gemeinde, in der Kirche. Aber viele unter uns lieben mehr und tun mehr für ihren Hund als für den Herrn. Und das Wesen der Welt, das kann auch mitten in die Gemeinde hinein verehrt werden. Denn schnell geht es in der Gemeinde um dies und das, Dinge, die uns erfüllen, die wir gerne tun. Aber es geht nicht um Jesus allein im Zentrum. Was tun wir nicht alles neben dem Gebet, der Beschäftigung mit Gottes Wort und der Feier des Heiligen Mahles? Diese drei Dinge sind die Kerndinge der Gemeinde Jesu. Sicher müssen wir alle wie Nehemia aus unserem Schlaf erweckt werden und sagen, ich habe auch gesündigt, weil mir vieles andere wichtiger ist als das, was Gott wichtig ist. Dass ich meine Zeit, meine Kräfte, meine Fantasie, meine Energien, meine mentale Kraft, alles das, was mir noch bleibt, neben dem Job, den ich halt machen muss, nicht? Hinein investiere in das Reich Gottes. Und es ist so, dass jede geistliche Erneuerung, die wir so bitter nötig haben, mit Buße beginnt. Und Buße bedeutet, griechisch ist das Wort Metanoia, das heißt Neudenken. Neudenken, und Nehemia beginnt neu zu denken, jetzt auf einmal. Da beginnt er zu beten, für das Volk einzutreten. Nehemia war überhaupt gar kein Mann aus priesterlicher Linie. Er war aus einem ganz anderen Stamm, einer anderen Familie. Der war kein Priester. Aber er tut einen priesterlichen Dienst auf einmal. Und uns hat Gott auch zu einer heiligen Priesterschaft berufen, wie ich gelesen habe aus dem Petrusbrief. Ihr seid eine heilige Priesterschaft für die Gemeinde, für die Welt. Und das verpflichtet. Und wer nachlässig darin ist, und ich muss das auch bekennen, der wird schuldig. Aber ich möchte jetzt trotzdem noch mit etwas Erfreulichem enden. Ja, ihr seid betroffen, aber wisst ihr, eine Predigt, die mich ärgert, ist keine Predigt. Ich will etwas Erfreuliches ans Ende setzen. Nehemia bekannte ernsthaft Gott seine Schuld mit Fasten. Es ist ihm wirklich ernst. Aber dann ging er mutig in die Vollen. Ich staune über diesen Mann. Und er bittet hier Gott um nichts weniger, als dass Gott alle seine großartigen Verheißungen für sein Volk Israel dennoch erfüllen soll. Also das ist doch wirklich ein Hammer. Nicht zu sagen, ja, wir sind schuldig, wir haben alles falsch gemacht, wir haben alles übertreten, was du gesagt hast, wir haben alles mit Füßen getreten, was dir heilig ist, wir waren nachlässig und lau, aber jetzt bekenne ich es dir und möchte, dass du deine Verheißungen erfüllst und am liebsten sofort, denn Nehemia sagt am Ende, gib mir doch heute Gnade vor diesem Mann, nicht vor dem König Artaxerxes, also er will es gleich. Darf man ruhig, er musste 4 Monate warten. Da hat Gott ihn geprüft, wie ernst er es wirklich meint. Und seht ihr, das ist der Weg aus dem Elend, dass man Schuld bekennt und dann aber sich auf Gottes Verheißungen in seinem Wort stellt und um die Erfüllung bittet. Und seht ihr, jetzt muss ich es aber doch wieder, jetzt wird es doch wieder ein Stachel im Fleisch. Nehemia kannte aber die Verheißungen Gottes. Er zitiert hier in seinem ganzen Gebet aus dem 5. Buch Mose, weil er das kannte. Und deswegen muss ich in die Gemeinde hineinfragen, kennst du alle wunderbaren Texte in der Bibel, im Neuen Testament, mal nur in dem Neuen Bund? Kennst du diese ganzen Texte, was Gott der Gemeinde verspricht? Die Leute lesen nicht in der Bibel, sagen, die haben wir nie gemacht, muss der Pastor machen. Ja, dann hör auf, da brauchst du nicht beten. Willst du vor Gott hier hintreten mit deinen eigenen Fantasien und Wünschen? Jesus sagt, wenn meine Worte in euch bleiben, wenn meine Worte euch erfüllen, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben. Aber wenn die Worte Christi uns nicht erfüllen, weil wir das uninteressant finden und lieber die Zeitungen und Magazine lesen und Kriminalromane, dann haben wir nichts, worauf wir hintreten können vor Gott und sagen, du hast es verheißen, deiner Gemeinde, und ich bitte darum, dass du es einlöst, dass es Wirklichkeit wird. Wir leben weit unter dem, was Gott verheißen hat. Es liegt so vieles am Boden. Die Gemeinde leidet Mangel an Mitarbeit, an Diensten, die aufgetragen sind. Das ist alles nicht, wozu wir berufen sind. Wir sind eine heilige Priesterschaft, aber es ist Schmach da. Die Kirche singt Herbert Grönemeyer, habe ich jetzt gehört die Woche. Du lachst, weil du das auch kennst. Musst mal gucken, ich stelle dir ein Rätsel, welches Lied ist es? Da singt er die Kirche Schachmatt. Das ist der Anschein, das Bild, was Kirche hat, was Gemeinde Jesu hat in unserer Gesellschaft. Aber das ist nicht das, wozu wir berufen sind. Und deswegen lasst uns beten wie Nehemia, dass wir uns auf diese Zusagen Gottes stellen und sagen, du hast es verheißen, ja, wir sind nicht, was wir sein sollen. Wir sind auch schuldig. Aber darauf stellen wir uns nicht, sondern auf Christus, der für uns gestorben und auferstanden hat, ist, durch den Gott uns alles geben kann und will. Vielleicht beginnt es heute mit einem Menschen, der den Jammer empfindet und nicht mehr sagt, ja, so ist das halt. Nicht sagen wir ja, so ist das halt. Ist die Zeit, so sind die Menschen heute. Das sind alles Ausreden. Ein Beter kann alles verändern. Einige Monate später war Nehemia in Jerusalem. Da war er da, wo er schon längst hätte sein sollen. Und da war er bereit. Und da baut er die Mauer. Und wenig später versammelt sich das ganze Volk Gottes im Gebet. Und was tun sie? Sie bekennen ihre Sünden, so wie Nehemia begonnen hatte. Ein einziger Mensch. Durch ihn kann alles verändert werden. Willst du vielleicht der eine sein oder die eine, mit der ein Aufbruch beginnt? Ich möchte mit euch von dem Liedblatt singen, unser Land braucht neuen Glauben.